NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Nein, noch hat sich die Europäische Union nicht geeinigt auf ihre Finanzen für die nächsten 7 Jahre. Der Sondergipfel in Brüssel geht in die Verlängerung. Wir haben gleich Hintergründe. Wir informieren Sie über eine Großdemonstration von Fridays for Future in Hamburg, über die Parlamentswahlen im Iran und über verschärfte Sicherheitsmaßnahmen in Sachen Coronavirus in Südkorea. Als erstes aber nochmal die rassistisch motivierten Mordanschläge in Hanau. Auch heute sind Betroffenheit und Anteilnahme der Bevölkerung groß. Heute Nachmittag etwa lief eine Kundgebung unter dem Titel Wir sind Hanau. Tobias Lübben mit Eindrücken aus der Stadt.
Er weiß nicht, was er fühlen soll, sagt Kenan Kiselay. Der Hanauer ist, so wie er es schildert, dem Attentat in der vorvergangenen Nacht nur mit Glück entronnen. Er war am Tatabend an jenem Ort, den der mutmaßliche Täter als ersten heimgesucht hat.
Wie jeden Tag auch war ich im Shisha-Bar vor der Nachtschicht. Aber ich musste gehen, weil ich einen wichtigen Anruf bekommen habe. Ansonsten bin ich jeden Tag um die Uhrzeit da drinne.
Ein Anruf, der ihm möglicherweise das Leben gerettet hat. Wenig später erfuhr Kiselay von der Tat. Er habe unter Schock gestanden und seine Nachtschicht in einer Hanauer Edelmetallfabrik abbrechen müssen. Er habe Freunde verloren und jetzt sei da vor allem Schmerz, ein tiefer Schmerz, den er mit vielen Menschen teile.
Auch ein Deutscher oder ein Jude oder ein Christ oder Moslem, jeder fühlt als Hanauer das Gleiche, was ich fühle.
Von Angst will Kiselay aber nichts wissen, genauso wenig von einer Spaltung der Stadtgesellschaft. So sieht es auch Sammy Aydomusch, die seit 50 Jahren in Hanau lebt.
Ein halbes Jahrhundert. Wir sind zusammengewachsen. Uns kann man nicht mehr trennen. Das geht einfach nicht. Nein, mich spaltet das nicht. So fühlt keine von uns, von meiner Umgebung. Wenn sie sich bedroht fühlen würden, dann würden sie alle weggehen.
Aber es geht keiner weg. Im Gegenteil. In diesen Tagen kommen viele Menschen zusammen in Hanau, etwa auf dem zentralen Marktplatz. Dort haben am Nachmittag rund 250 Menschen eine Kette gebildet. Unzählige haben am Brüder-Grimm-Denkmal vor dem historischen Rathaus Kerzen aufgestellt und Blumen niedergelegt. Ähnliche Bilder am nur wenige hundert Meter entfernten Heumarkt, an der Shisha-Bar Midnight. Auch dort stehen Kerzen, liegen Blumen. Und auch dort haben sich am Nachmittag wieder Menschen zu einer Mahnwache versammelt. Neben dem Gedenken geht es der Stadt Hanau jetzt vor allem darum, konkrete Hilfe für die Betroffenen zu organisieren. Hanaus Oberbürgermeister Klaus Kaminski erklärt, er habe 2 Opferbeauftragte eingesetzt und auch er selbst habe schon mit Angehörigen der Opfer gesprochen.
Es war in diesen 20, 25 Minuten, für mich jedenfalls, so ziemlich die schlimmsten Minuten, die ich in meiner beruflichen Zeit jemals erlebt habe.
Auch die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft seien für die Angehörigen belastend. Und natürlich die Frage, warum ausgerechnet ihre Liebsten zu Opfern geworden sind. Was den Täter antrieb, ist für Kaminski klar.
Neben dem psychopathischen Anteil ist Rassismus und Hass die Spur der Erklärung.
Rassistischer Terror in seiner Heimatstadt? Für Kenan Kiselay unvorstellbar. Aber an seinem Verhältnis zu Hanau werde das nichts ändern.
Ich liebe Hanau und ich fühle mich sehr, sehr wohl in Hanau.
Und er will weiter für ein friedliches Zusammenleben einstehen. Auch für morgen ruft ein Bündnis aus Deutschem Gewerkschaftsbund und anderen Organisationen bundesweit zu einer Kundgebung in Hanau auf. Um 14 Uhr am Freiheitsplatz.
Informationen von Tobias Lübben. Ja, was kann man lernen aus den Hanauer Anschlägen? Soll man die deutschen Waffengesetze verschärfen? Brauchen wir mehr sichtbare Polizeistreifen in den Städten? Kann man mehr tun gegen Gewaltfantasien und Verschwörungstheorien, vor allen Dingen im Internet? In Berlin haben die Verantwortlichen heute über derlei Fragen diskutiert. Vera Wolfskämpf.
An klaren Worten mangelt es diesmal nicht. Die Bundesregierung spricht von rechtsextremistischem Terror. Politiker und Politikerinnen verurteilen den Rassismus, der zu dem vielfachen Mord geführt hat. Und auch, dass der Bundespräsident gleich nach Hanau gereist ist, sei gut angekommen. Doch das allein reiche nicht, so der Vorsitzende des Islamrates, Burhan Kesici.
Aber man hat vermisst, dass die Opfer benannt worden sind. Man hat vermisst, auf das Problem richtig aufmerksam zu machen. Und wir haben erlebt, dass die Leute Angst haben.
Die Opfer in den Mittelpunkt stellen, das will auch Ayman Masiek vom Zentralrat der Muslime. Er nennt Namen der in Hanau Getöteten und Verletzten.
Ferhat, Gökhan, Hamza, Said, Fatih, Mercedes, Mohammed. Bilal, Sedat und die weiteren restlichen, deren Namen ich noch nicht kenne.
Auch der Sprecher des Koordinationsrates der Muslime, Zekeriya Altu, sagt, er hätte sich gewünscht, dass bei den Gedenkveranstaltungen in Hanau deutlich benannt worden wäre, dass die Opfer Muslime waren.
Allerdings haben wir das Problem, dass auch die Politik nach wie vor nicht nur das Problem verharmlost, sondern weiterhin auch die Islamfeindlichkeit in diesem Lande verschweigt.
Die Islamverbände fordern eine Expertenkommission und Programme, um etwas gegen den antimuslimischen Rassismus in der Gesellschaft zu tun. Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, hat zunächst eine kurzfristige Maßnahme angekündigt.
Wir werden die Polizeipräsenz in ganz Deutschland erhöhen. Wir werden sensible Einrichtungen verstärkt überwachen, insbesondere auch Moscheen.
Das sehen die Islamverbände unterschiedlich. Manche begrüßen den Schutz. Für den Koordinationsrat der Muslime löst dies aber nicht das Problem. Dass es mehr braucht, findet auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD. Sie verweist auf den Gesetzentwurf gegen Hasskriminalität, den das Kabinett am Mittwoch verabschiedet hat.
Dass genau an diesen Nährboden rangeht, genau daran, an Volksverhetzung, an das Ausgrenzen von anderen Gruppierungen, von anderen Religionen, dass sich über andere stellen, dass das ein Ende hat.
Dieses Gesetz gehört zu einem Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus, das die Bundesregierung erst im Dezember beschlossen hat. Das Waffenrecht wurde verschärft. Behörden müssen künftig beim Verfassungsschutz nachfragen, bevor sie Waffenbesitz erlauben. Und bei den Sicherheitsbehörden wird aufgestockt, je 300 Stellen für Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz. Zuletzt hat es Festnahmen und Durchsuchungen in der rechtsextremistischen Szene gegeben. Die Gefährdung ist laut Seehofer sehr hoch.
Innerhalb weniger Monate Lübcke, Halle, Hanau, die Verhaftung von 12 Rechtsextremisten, Beschlagnahme und Sicherstellung von Sprengstoff, Handgranaten, Kalaschnikows, alles in wenigen Monaten und in den jüngsten Tagen.
Die staatlichen Stellen seien auf keinem Auge blind, betont Bundesinnenminister Seehofer. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Ayman Masiek, kann zumindest Bewegung erkennen. Bisher habe der Fokus auf dem islamistischen Terrorismus gelegen. In letzter Zeit sei erkennbar, dass sich etwas ändere. Auch dazu gab es klare Worte aus der Politik. Die größte Gefahr in Deutschland sei der Rechtsextremismus.
Es reicht. Das ist heute die Seite 1 Schlagzeile in der türkischen Tageszeitung Hürriyet. Die beiden Worte stehen da wohlgemerkt auf Deutsch. Das ist ein Kommentar zu den Mordanschlägen von Hanau. Hier kommt ein anderer von Alex Krämer.
Beklommen, bedrückt. So lässt sich am besten beschreiben, wie ich mich am Donnerstag gefühlt habe. Bedrückt davon, was da in Hanau geschehen ist. Bedrückt, so fühle ich mich immer noch. Aber in diese Bedrückung mischt sich etwas anderes, von dem ich nicht genau weiß, wie ich es nennen soll. Trost vielleicht oder Hoffnung. Genährt wird dieses Gefühl von Folgendem. Erstens davon, dass nach Hanau so viele Verantwortliche so angemessen reagiert haben. Der Bundespräsident, der umgehend zu den Angehörigen fährt, zusammen mit dem hessischen Ministerpräsidenten, beide finden passende Worte und Gesten. Politiker fast aller Parteien schlagen einen ähnlichen Ton an. Entsetzen gepaart mit Entschlossenheit. Das ist nicht selbstverständlich. Das gab es bei früheren Fällen rassistischer Gewalt so deutlich nicht. Zweitens, die Klarheit und die Besonnenheit, die der Innenminister und die Justizministerin an den Tag legen. Keine reflexhafte Forderung nach schärferen Gesetzen und mehr Personal. Erstmal schauen, wie das, was bereits auf dem Weg ist, wirkt. Und auf dem Weg oder gerade beschlossen ist da schon einiges. Das Gesetz gegen Hasskriminalität oder das verschärfte Waffenrecht, 600 neue Stellen bei Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz. Und auch bei Christine Lambrecht und Horst Seehofer kam zur Besonnenheit Entschlossenheit. Glaubhafte Entschlossenheit, die Herausforderung Rechtsextremismus ernst zu nehmen und gegebenenfalls, zum Beispiel beim Waffenrecht, nochmal nachzulegen. Dritter Punkt, der mich hoffen lässt, die Bereitschaft der Sicherheitsbehörden dazuzulernen. Wir müssen bei rechtsextremen Gefährdern genauer hinschauen, sagt BKA-Präsident Holger Münch und kündigt an, dass er aus dem Fall Hanau lernen will. Wo hat es Hinweise gegeben, an denen die Behörden hätten einhaken können? Das zur Hoffnung. Bedrückend aber bleibt, dass vieles von dem, was jetzt geplant ist, schon viel früher hätte geschehen können. Dass viel dafür spricht, dass die Sicherheitsbehörden die Gefahr von rechts außen lange nicht genug im Blick hatten. Bedrückend bleibt die Erkenntnis, dass sich Taten wie die in Hanau nicht immer verhindern lassen. Und unangenehm, unkomfortabel auch die Binsenweisheit, dass der Staat, die Polizei allein es nicht richten wird, sondern dass die Gesellschaft mitziehen muss. Das heißt konkret zum Beispiel, dass der Schützenverein mal der Waffenbehörde Bescheid sagen sollte, wenn der Vereinskamerad krude Verschwörungstheorien verbreitet. Aber es gibt eben auch Hoffnung, dass sich nach Lübcke, Halle, Hanau die Lage dreht, dass die Gefahr von rechts außen ernst genug genommen wird. Ein schwacher Trost ist das, der nichts ungeschehen macht, aber es ist ein Trost.
Der Kommentar im Echo des Tages von Alex Krämer. Jetzt nach Brüssel. EU-Ratspräsident Charles Michel ist mit 5 Hemden angereist, wie er gesagt hat, zum Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs. Der niederländische Ministerpräsident Rutte wiederum hat eine Chopin-Biografie dabei für die Verhandlungspausen als Lektüre. Und die anderen, die stellen sich ebenfalls darauf ein, dass auch dieser Gipfel in die Verlängerung geht. Denn zu weit liegen bisher die Vorstellungen der Mitgliedstaaten darüber auseinander, wofür die EU nun Geld ausgeben soll in den kommenden 7 Jahren und wofür nicht. Helga Schmidt, unsere Korrespondentin, beobachtet den Gipfel. Gibt es denn inzwischen wenigstens eine Annäherung?
Im Moment noch nicht. Im Moment wird wieder verhandelt und während die Staats- und Regierungschefs sich zurückgezogen haben, hinter verschlossenen Türen sprechen, bekommen wir Journalisten immer wieder neue Zahlen und Berechnungen präsentiert. Komplizierte Haushaltskolonnen, die kommen aus den Delegationen. Das heißt, da ist noch viel nationales Wunschdenken dabei. Das ist im Moment noch nicht belastbar. Da geht es jetzt um die zweite, dritte Stelle hinter dem Komma. Sicher ist, vor dem Komma steht eine 1, 1% der Wirtschaftsleistung. Mussten die EU-Mitgliedsländer ja bisher in den Brüsseler Gemeinschaftshaushalt überweisen. Das wird wahrscheinlich in Zukunft etwas mehr, aber wie viel, darum wird im Moment noch gerungen.
Bei welchen Themen klemmt es denn, kann man das sagen?
Es ist im Grunde so, dass wir ja diesen Streit um den Haushalt kennen. Das hat es immer gegeben. Alle 7 Jahre treffen die Staats- und Regierungschefs sich. Und das ist eine schwierige Sache, denn da muss der Haushaltsrahmen für die nächsten 7 Jahre festgelegt werden. Aber dieses Jahr, habe ich den Eindruck, erleben wir doch eine ganz besondere Konfrontation, weil die Fronten so verhärtend sind und auch so klar, da geht eine Linie zwischen zwei Gruppen, den reicheren Ländern und den ärmeren Ländern, also den Ländern, die eine schwächere Wirtschaftsleistung haben. Das hat es so noch nicht gegeben. Auch neu ist, dass es jetzt auch Herausforderungen gibt, die beispiellos sind. Erstmal eine große Lücke im Etat durch den Brexit. Die Briten hatten ja mehr in die Kassen eingezahlt, als sie rausbekamen durch Fördermittel. Also das muss ja ausgeglichen werden. Und dann müssen in den nächsten Jahren sehr, sehr kostspielige Aufgaben finanziert werden. Klimaschutz ist ein Stichwort. Digitalisierung ein anderes. Da wollen die Europäer aufholen gegenüber den USA und China. Also wir sehen im Moment eine Konfrontation zwischen den ärmeren und den wohlhabenderen Ländern, den sparsamen 4, so werden sie genannt jetzt hier, namentlich die Niederlande, Österreich und die beiden skandinavischen Länder, Schweden und Dänemark. Die sagen Nein zu einem höheren Pflichtbeitrag. Und im Moment ist noch nicht abzusehen, wo man sich einigt.
Ist ja oft auch die Rede vom Verhandlungspoker. Beim Poker gewinnt derjenige, der die besten Nerven hat. Ist das in Brüssel jetzt dann auch so?
Die erfahrenen Gipfelhasen sagen, jetzt kommt's auf die Bundeskanzlerin an. Sie hat ja in früheren Jahren schon oft in festgefahrenen Situationen moderiert und dann im Grunde dafür gesorgt, dass es doch eine Einigung gab. Viele hoffen, dass sie das jetzt tut. Ganz sicher ist man nicht, denn auch Angela Merkel hat vor Beginn der Verhandlungen sehr deutlich gemacht, dass sie eigentlich mit den sparsamen 4 sympathisiert. Sie hat jetzt nicht so offen in die Mikrofone gesagt, dass es nicht mehr gibt aus Deutschland. Aber sie hat die Haltung der anderen unterstützt. Jetzt kam vor 1-2 Stunden die Nachricht, dass sie sich nun doch mit dem französischen Staatspräsidenten Macron nochmal zusammengetan hat. Und es sieht so aus, dass die beiden jetzt zusammen versuchen wollen, heute noch oder morgen eine Einigung zu finden.
Es kann dauern. Live vom Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union war das Helga Schmidt für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Zum System der Islamischen Republik Iran gehören auch Parlamentswahlen. Die haben heute angestanden. Über 55 Millionen Iraner waren aufgerufen, Abgeordnete zu wählen. Unterschiedliche Parteien im westlichen Sinne durften nicht antreten, wohl aber 7000 Kandidaten, wovon die allermeisten Männer sind. Die Wahllokale sind seit ungefähr 3 Stunden geschlossen. Ergebnisse werden dann im Lauf des morgigen Tages erwartet. Zur Ausgangssituation der Wahl im Iran, Karin Sens.
Ein Taxifahrer gegenüber eines Wahllokals, das in einer Moschee ist, schaut etwas abfällig auf den Eingang. Da sei bis jetzt kaum einer reingegangen, sagt er am Vormittag. Tatsächlich hält sich der Andrang in Grenzen. Fatameh ist allerdings schon sehr früh da, um ihre Stimme abzugeben. Wir wollen vor allem nicht die Erwartungen der USA erfüllen. Die wollen, dass wir nicht wählen, aber wir werden immer hinter unserem Führer und unserem Land stehen. Die USA wollen das Gegenteil, dass wir zu ihrer Kolonie werden, aber wir wollen frei und unabhängig sein. Die 56-Jährige hat trotz ihrer entschiedenen Worte ein warmes Gesicht. Sie wählt nicht nach politischen Lagern, erzählt sie, sondern die Politiker, die sie kennt und denen sie zutraut, die Probleme zu lösen. Denn Probleme gäbe es, meint sie. Es gibt Inflation im Iran, aber nur wegen den USA, weil sie uns sanktioniert haben. Diese Wirtschaftsprobleme und die Inflation sind normal, aber eben nur wegen den USA. Dann steigt sie die paar Treppen rauf, um zu wählen. Drinnen gibt es keine Kabinen. Jeder trägt die Namen seiner Kandidaten an einem Tisch in eine Liste ein. Der oberste Führer Ayatollah Khamenei war einer der ersten, der heute am frühen Morgen gewählt hat. Auch Außenminister Muhammad Jawad Zarif und Präsident Rouhani haben schon gewählt. Wir hoffen, dass es die Besten ins Parlament schaffen, um viel für die Menschen zu tun. Wir wollen ein starkes Parlament, bei dem die Menschen sehen, dass es ihre Probleme löst. Rouhani zählt zum Lager der Reformer. Viele seiner Kandidaten hatte der Wächterrat nicht zugelassen. Ali Reza sieht das nicht kritisch. Das ist nichts Neues. Sowas gibt es auch in anderen Ländern. Und es ist ja auch gut so. Wenn man in einem Büro einen Chef sucht, dann passt ja auch nicht jeder, oder? Ahmed ist zwar im Wahllokal, aber der 40-Jährige wählt nicht. Für ihn hat das nichts mit Demokratie zu tun, sagt er leise. Meine Familie ist religiös. Ich bin sehr traditionell aufgewachsen. Aber für mich verbietet es die Religion, dass man jemanden wählt, der seinen Job nicht macht. Ich habe mir das genau angeschaut. Meiner Meinung nach haben die, die in den letzten Jahren ins Parlament eingezogen sind, nichts für die Leute gemacht.
Was da in Syrien passiert, ist ein klassischer Stellvertreterkrieg. Andere Mächte ziehen die Strippen im Hintergrund, in letzter Zeit vor allem Russland und die Türkei. Im Moment spielt sich der Krieg vor allem im Norden Syriens ab, in der Provinz Idlib. Um dort die Oberhand zu behalten, sucht der türkische Staatspräsident Erdogan jetzt Unterstützung seitens der USA. Hintergründe von Christian Butgereit.
In Washington mag man sich verwundert die Augen gerieben haben. Die Türkei, die kürzlich gegen den erklärten Willen der USA von Russland das Raketenabwehrsystem S-400 gekauft hatte, hofft jetzt darauf, dass die USA bereit sind, ihr Raketenabwehrsystem Patriot in die türkisch-syrische Grenzregion zu liefern. Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar begründete das mit der Gefahr von Luftangriffen auf die Türkei aus Richtung Syrien, also entweder vom Assad-Regime oder den Russen. Die Türkei suche aber nicht den direkten Konflikt, betont der Verteidigungsminister am Abend in einer Sendung von CNN Türk. Wir haben nicht die Absicht einer militärischen Konfrontation gegenüber Russland. Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um so etwas zu verhindern, und wir werden dies auch weiterhin tun. Zuvor hatte die Türkei nach einem Bericht der Zeitung Independent die USA aufgefordert, eine Flugverbotszone über Idlib durchzusetzen, zum Schutz der Zivilbevölkerung. Eine direkte Unterstützung durch US-Truppen schloss der türkische Verteidigungsminister aber aus. Das Wichtigste ist für uns, dass das Regime den Waffenstillstand einhält, dass es seine Angriffe stoppt und das Massaker und das Leiden der Zivilbevölkerung beendet und damit auch die Notwendigkeit zur Flucht aus Idlib. Die Türkei will verhindern, dass die syrischen Truppen weiter in der Region Idlib vordringen und damit immer mehr Menschen in die Flucht Richtung türkische Grenze treiben. Bereits jetzt sind nach Angaben der Vereinten Nationen 900.000 Menschen aus Idlib geflohen. Viele von ihnen leben unter katastrophalen Bedingungen vor der türkischen Grenze und sind bitterer Kälte ausgesetzt. Durch die massive Aufrüstung der türkischen Truppen in Idlib in den vergangenen Wochen hatte sich die Situation weiter zugespitzt. Angesichts von 15 getöteten türkischen Soldaten geht die größte Oppositionspartei CHP, die bisher die meisten Waffengänge Erdogans mitgetragen hat, auf Distanz zum Präsidenten. Der außenpolitische Sprecher der CHP, Ünal Çeviköz, sagte nach einer Sondersitzung seiner Partei zu Idlib: Die türkische Bevölkerung will keinen Krieg mit Syrien. Auch wir als CHP wollen das nicht. Wir denken, dass es immer noch die Möglichkeit einer friedlichen Lösung des Syrien-Problems gibt. Dafür müsste die Türkei entweder mit Moskau oder unter russischer Vermittlung direkt mit der Führung in Damaskus sprechen. Die CHP hatte schon vor Monaten direkte Gespräche zwischen Erdogan und Assad ins Spiel gebracht, was der türkische Präsident aber vehement ablehnt.
Das Coronavirus sorgt weiter für Unsicherheit, auch bei uns. Obwohl der Krankheitsherd weit, weit weg ist, in China machen sich erste Folgen in der deutschen Wirtschaft bemerkbar. In China produzierte Einzelteile für die Fertigung werden teilweise knapp. In Asien wiederum sind die Sorgen noch größer, etwa in Japan. Und Südkorea zum Beispiel verschärft jetzt seine Sicherheitsmaßnahmen in Sachen Corona. Katrin Erdmann über ein Land, in dem sich jetzt einiges ändert.
Die Südkoreaner und Südkoreanerinnen sind ein streitbares Volk. Wenn ihnen etwas nicht passt, und das tut es dauernd, gehen sie auf die Straße. Doch damit ist jetzt dank Corona erstmal Schluss. Es wird ruhig werden in der Hauptstadt Seoul, denn Demos sind vorerst verboten, weil dort viele und vor allem ältere Menschen zusammenkommen, die besonders anfällig für das Virus zu sein scheinen. Und nicht nur das, sagt der Bürgermeister von Seoul, Park Won-soon. Für Orte, an denen Menschen in engen Kontakt kommen, haben wir uns zu bestimmten Maßnahmen entschlossen. Dazu gehören die Shincheonji-Kirchen und Demonstrationen. Die Gotteshäuser der Gemeinde werden in Seoul geschlossen. Denn von einer solchen Kirche soll sich das Virus über das ganze Land verbreitet haben, so die Vermutung. Besonders betroffen ist die Stadt Daegu im Südosten. Ein Gemeindemitglied soll andere Glaubensbrüder und Schwestern angesteckt haben. Rund 400 Menschen weisen offenbar typische Symptome auf und werden nun nach und nach getestet. Die Stadt wurde jetzt zur Sonderzone erklärt. Die Menschen sollen am besten zu Hause bleiben. So weit ist es zwar in Seoul noch nicht, aber so Bürgermeister Park. Durch den Anstieg von Covid-19 haben wir uns zu einigen kurzfristigen Schritten entschieden, um vor allem ältere Menschen, die besonders gefährdet sind, zu schützen. Drei zentrale Plätze der Stadt werden dicht gemacht. Regelrecht gelassen wirkt dagegen Japan, obwohl auch dort in dieser Woche die Zahl der Infektionen sprunghaft angestiegen war. Allerdings bezog sich diese vor allem auf das Kreuzfahrtschiff Diamond Princess. Dort sind heute mehrere hundert negativ getestete Passagiere von Bord gegangen. Seit Mittwoch sind es mehr als 1000 Menschen. Einige, so Gesundheitsminister Katsunobu Kato, werden jedoch noch bleiben müssen. Wer zwar negativ getestet war, aber dennoch Kontakt zu infizierten Menschen hatte, wird in eine andere Einrichtung gebracht und dort 2 Wochen isoliert bleiben. Das klingt vernünftig, hat aber offenbar in mindestens 2 Fällen schon mal nicht geklappt. Bei 2 Australiern wurde bei Ankunft in ihrer Heimat das Virus festgestellt.
Ein Bericht unserer Korrespondentin Katrin Erdmann für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Zurück nach Deutschland. Was für ein politisches Schlamassel ist das da in Thüringen? Ein paar Tage lang haben wir nichts gehört aus Erfurt, aber es ist nach wie vor unklar, ob das Land jetzt auf vorgezogene Neuwahlen zusteuert und wenn ja, wann, oder es eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung geben wird unter einem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Heute sind die Spitzen von Rot-Rot-Grün und CDU mal wieder zusammengekommen, um über einen Ausweg zu beraten, der dann nach Möglichkeit auch funktionieren könnte. Uli Sondermann-Becker beobachtet die Beratungen. Sie gehen schon seit Stunden weiter und weiter. Aber, Herr Sondermann-Becker, gibt es schon ein Ergebnis?
Nein, bis jetzt noch nicht. Tatsächlich sind es jetzt fast 7 Stunden, die wieder zusammensitzen. Also Linke, SPD, Grüne und die 4 Abgesandten der CDU. Man hört immer wieder, dass sich so einzelne Gruppen schon mal in den Nebenraum zurückziehen. Dann wird zwischendurch auch mal eine rauchen gegangen auf den Landtagsinnenhof. Das ist dann für meine Kollegen vor Ort immer die Gelegenheit, mal ein bisschen was aufzuschnappen. Ein bisschen was dringt dann auch durch. Also um das jetzt mal so zusammenzufassen, die Signale sind eigentlich so, dass es heute noch eine Lösung geben kann geben wird. Aber ob das jetzt noch eine Stunde dauert oder 2, das kann jetzt noch niemand sagen.
Und diese 4 CDU-Leute, sind das dann die nach Möglichkeit für Bodo Ramelow stimmen sollen?
Das wird nie jemand erfahren. Da gibt es nämlich einen Plan, der auch durchgesickert ist. Also, dass sich jetzt nicht die ganze CDU-Fraktion bereit erklärt, irgendwie Bodo Ramelow zum Ministerpräsidentenamt zu verhelfen. 4 Stimmen braucht er ja. Sondern, dass sozusagen 4 ausgeguckt werden aus dieser Fraktion, die dann eben zusichern, dass sie für Bodo Ramelow aktiv stimmen, damit es eben reicht im ersten Wahlgang. Und dafür gibt es dann eben als Gegenleistung von Rot-Rot-Grün keine Neuwahlen, weil Neuwahlen, das ist ja das, was die CDU unbedingt verhindern will. Und diese diese vier Leute, die unterschreiben das dann mehr oder weniger, also muss man sich das vorstellen, aber niemand wird je erfahren, welche vier das jetzt sind.
Und diese vier, nach Ihrem Eindruck, haben die hinreichend Autorität in der eigenen Partei und Fraktion, um das dann auch durchzusetzen? Da ging ja einiges drunter und drüber in letzter Zeit.
Genau, es ging einiges drunter und drüber und es endete dann damit Anfang der Woche, dass Mike Moring, der Fraktionsvorsitzende und der langjährige, also die langjährige Nummer eins hier der Thüringer CDU, gesagt hat, ich ziehe mich zurück. Er ist ja in dieser Gruppe auch gar nicht mehr vertreten. Und jetzt versuchen eigentlich die übrigen, die Scherben zusammenzukehren, die da angerichtet worden sind durch die Ministerpräsidentenwahl am 5. Februar. Und deswegen kann man schon sagen, dass diese vier jetzt Prokura haben. Es ist auch so eigentlich eine ganz, ganz gute Mischung. Ja, und ich denke schon, dass die im Namen ihrer Fraktion verhandeln.
Das klingt ja dann danach, was Sie gesagt haben, dass es schnelle Neuwahlen nicht geben wird. Wird es denn dann überhaupt vorgezogene Neuwahlen irgendwann geben, Ende des Jahres oder vielleicht im kommenden Jahr?
Das ist genau das, was die CDU gerade versucht herauszuverhandeln. Also sozusagen das, was die CDU zusichern kann, was sie in die Waagschale werfen können, das sind eben diese vier Stimmen. Und dann geht es noch darum, dass man ja vielleicht bei dem einen oder anderen Projekt dann auch zusammenarbeitet. Und das andere ist dann eben, dass man dann schon möchte, dass die Neuwahlen dass es noch möglichst viel Zeit gibt bis zu den Neuwahlen. Und da sind im Moment so Daten im Gespräch, so von Mai, also noch vor der Sommerpause. Ja, bis Herbst, oder es kann sogar sein, dass die Neuwahlen dann irgendwann, wenn alles super läuft, weil Rot-Rot-Grün bleibt ja eine Minderheitsregierung, aber wenn es dann trotzdem funktioniert, dass sie trotzdem ihre Vorhaben durchsetzen können, dass sie den Haushalt verabschieden können, alles ohne Probleme, ja, dann wird man sich irgendwann die Frage stellen, warum überhaupt noch Neuwahlen, und dann würde das bedeuten, dass man sie tatsächlich auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschiebt.
Es bleibt politisch spannend in Thüringen. Uli Sondermann-Becker hat uns live auf den Stand der Dinge gebracht. Vielen Dank. Heute Nachmittag gab es fettes Brot in Hamburg, und zwar ohne jeden Kassenbon, im Ernst. Die Hip-Hop-Band Fettes Brot hat gespielt. Mehrere 10.000 junge Menschen sind angereist zu einer Demonstration der Umweltbewegung Fridays for Future. Zwei Tage vor der Bürgerschaftswahl wollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Zeichen setzen für einen deutlichen Klimaschutz. Jörn Strähler-Pohl hat zugehört und zugesehen.
Moin, moin!
Hallo Hamburg!
Wir sind Fettes Brot! Du hast nicht die leichteste Ahnung. Kennst das alles nur vom Hörensagen. Wir haben einiges in Planung. Das ganze Gift.
Es ist die dritte Großdemo hier in Hamburg. Es ist das dritte Mal Partystimmung auf der Bühne. Aber es ist eben nicht nur eine Party mit der Hamburger Band Fettes Brot. Im Gegenteil, die Reden der jungen Klimaschützer sind genauso ernst wie immer.
Wir alle, die heute hier stehen, sind von heute auf morgen erwachsen geworden, weil die Erwachsenen es anscheinend nicht sind. Weil die Politikerinnen und Politiker es anscheinend nicht sind.
Der Protest hat sich im Laufe eines Jahres gewandelt. Er ist zwar immer noch laut und bunt und friedlich, doch er ist auch routinierter geworden und zorniger, wie dieser junge Mann sagt.
Also sie hat sich schon in Form geändert, dass eine Unzufriedenheit kommt. Nach dem Klimapaketchen, was die Bundesregierung verabschiedet hat, glaube ich, ist das noch mal ein bisschen Resignation mit reingekommen, aber noch mehr Entschlossenheit, noch mal wirklich für besseren Klimaschutz zu kämpfen und auf die Straße zu gehen.
Unter den Demonstranten sind neben den Jugendlichen auch viele Mütter und Väter mit ihren Kindern und eine ganze Reihe von alten Menschen.
Wie sieht's denn in der Welt im Augenblick aus? Überall diese Hitze, diese Stürme, die so viel zerstören. Und dann ist doch wirklich klar, dass unser Klima geschützt werden muss, und zwar ständig.
Der Protest sollte nach dem Willen der Organisatoren auch dieses Mal wieder überparteilich sein. Zwei Tage vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg sind dann aber natürlich auch die Grünen mit ihren Parteichefs Robert Habeck und Annalena Baerbock mit dabei.
Wir sind hier als Demonstranten für mehr Klimaschutz, so wie wir in den letzten Monaten intensiv auch die Demonstrationen immer mit als Grüne unterstützt haben. Aber Fridays for Future, die haben das hier auf der Taufe gerufen. Das ist ihre Veranstaltung, und wir setzen ebenfalls ein Zeichen für mehr Klimaschutz.
Und dann am Ende der Kundgebung ist sie da. Greta Thunberg, die schwedische Klimaaktivistin, steht auf der Bühne und wird bejubelt.
Moin, es ist schön, wieder hier zu sein. We are facing an existential crisis.
Wir stehen vor einer existenziellen Krise, und immer noch tun alle so, als wäre alles in Ordnung. Die Mächtigen, die Politiker und die Medien. Und immer noch wird nicht auf die Wissenschaft gehört.
And the media are still behaving as if everything was fine. And the science is still being ignored.
Es ist wieder eine kurze Rede. Es ist wieder eine Brandrede, für die Greta Thunberg bejubelt wird. Sie ist das zweite Mal in Hamburg und immer noch das Aushängeschild der Klimabewegung. auch wenn viele Demonstranten sagen, dass sie auch ohne ihren Auftritt gekommen wären.
Jörn Strähler-Pohl war das aus Hamburg für das Echo des Tages. Ich wünsche noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info.